Vielleicht hast du es bei anderen oder bei dir schon mal gehört. Ja, mein Gott, das liegt halt bei mir in den Genen. Da kann ich jetzt nichts dafür. Und diese, ich sag mal fast schon Ausrede, ja, die gerät ein bisschen ins Wanken. Denn was wäre denn eigentlich, wenn deine Gene eben nicht dein Schicksal sind, sondern dein Lebensstil, der Dirigent deiner Zellmusik ist sozusagen. Das ist gar nicht so richtig eine, ich sag mal, alte Wissenschaft, sondern eine sehr, sehr aktuelle Wissenschaft, die sich gerade so, ja, schon auch aktuell hervortut. Und diese nennt sich Epigenetik. Und ich habe den idealen Podcast-Gast heute, genau für dieses Thema, nämlich einen der führendsten Epigenetiker, die wir so im Lande haben, Dr. Manuel Burzler. Manuel ist kein gewöhnlicher Arzt. Sein Weg begann im klassischen Medizinstudium, aber schon ganz, ganz früh spürte er, dass es irgendwie mehr geben muss als Laborwerte und Diagnosen. Aufgewachsen mit naturheilkundlicher Prägung, stellt er ganz, ganz bald fest, die moderne Medizin ignoriert oft eben den Zusammenhang zwischen Lebensstil, Psyche und Zellgesundheit. Und das hat ihn unglaublich fasziniert und das tut es Tag für Tag immer noch mehr und mehr. Und seine Reise führte ihn zur funktionellen Medizin, zur Mitochondrienmedizin und schließlich zur Epigenetik, dem faszinierenden Feld, das erklärt, wie Erfahrungen, Ernährung, Stress und sogar innere Haltung unsere Gene beeinflussen können. Und mit Healversity hat er eine Plattform geschaffen, die Wissenschaft und Menschlichkeit verbindet und Menschen darin bestärkt, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Und das kann ich wirklich auch ja unterschreiben. Das tut er wirklich mit allem, was er hat und was er ist. Und für ihn ist Medizin eben keine Reparaturwerkstatt, sondern ein Weg zur inneren Freiheit. Also was ist das eigentlich für eine geile Nachricht, dass wir unsere Gene beeinflussen können? Die schlechte Nachricht ist, dass wir das wirklich auch jeden Tag selbst tun. Und zugleich ist das auch die gute Nachricht mit dem, wie wir uns verhalten, mit dem, wie wir unser Leben leben. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, dass wir von unserem Lebensstil wirklich in die zelluläre Ebene gelangen können. Also, das wird ein hochspannendes Gespräch. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, dass Manuel sich die Zeit genommen hat, um ja, uns genau in dieses Thema mit reinzunehmen. Dementsprechend jetzt keine lange Vorrede mehr. Ich würde sagen, wir springen rein in das Gespräch mit Dr. Manuel Burzler. Ganz viel Freude, let's go, Intro.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
Lieber Manuel, großartig. Es ist so schön, dass du heute im Oldest Soul Podcast dabei bist. Und ich glaube, es könnte nicht passender sein, weil der Untertitel des Oldest Soul Podcasts bedeutet für bewusstere Momente in schnelllebigen Zeiten. Mhm. Und wenn man jetzt deinen Namen mal so erfährt, man denkt sich, ja, okay, ich gebe deinen Namen mal einfach in so eine berühmte Suchmaschine ein und guck einfach mal so die ersten 5 Ergebnisse durch und klick mal so rum, was der Manuel so irgendwie so alles bisher in seinem Leben gemacht hat. Was glauben denn diese Menschen, die das gemacht haben, was du so den ganzen Tag eigentlich machst?
Eine gute Frage. Ich glaube, die meisten finden mich mittlerweile bei Healversity, mhm. Unser Institut, das in dem Bereich Epigenetik ausbildet. Mhm. Ja. Und aber auch, glaube ich, auch als Arzt, als Mediziner. Mhm. Das war bis vor 1,5 Jahren habe ich noch aktiv als Arzt gearbeitet in einer Privatpraxis für funktionelle Medizin. Und ja. Und ich denke mal, in den nächsten Zeiten findet man da noch mehr, eher so im wissenschaftlichen Bereich, im Bereich Longevity. Ich bin in so einer Blue Zone Research Gruppe mit drinnen, internationalen Gruppe. Mhm. Also wirklich, ich merke, ich darf mich auch so als Person weiterentwickeln, unternehmerisch weiterentwickeln. Und das geht so mehr Richtung auch Unternehmertum und zu zeigen, okay, was gibt es für unterschiedliche Bereiche in der Epigenetik? Also von der Produktpalette, von der Wissenspalette, was kann ich denn praktisch alles erfahren über die Epigenetik? Wie kann ich sie in mein Leben integrieren? Und auf der anderen Seite, wie kann ich aber auch meine eigenen Zellen, meine eigene Epigenetik alles messen? Und da bin ich mittlerweile total drinnen. Ja.
Wenn Leute jetzt sich so ein bisschen querlesen und lesen wahrscheinlich sehr oft das Wort Epigenetik, was glaubst du, wie viel Prozent sich fragen, was ist das? Noch nie gehört. Was soll Epigenetik eigentlich sein? Was glaubst du, wie viel Prozent das nicht wissen?
In der Bevölkerung wahrscheinlich 99%.
Alles klar, deswegen sind wir hier. Perfekt. Ja. Dann haben wir schon einen schönen Anknüpfungspunkt. Ja. Was würdest du jemanden auf einer Stehparty erzählen, der sagt, so Epigenetik noch nie gehört, was soll das sein? Wie würdest du so schön hier beim Drink das mal kurz erklären?
Ich würde sagen, dein Lebensstil und viele äußere und innere Faktoren in deinem Leben haben tiefen Einfluss auf Zellprozesse in deinem Körper. Und ich glaube, das verstehen schon viele, wissen schon viele, aber viele wissen nicht, dass sich das darauf niederschreibt, und zwar auf unsere Genaktivität. Das heißt, wie unsere Gene abgelesen werden. Also die Dinge, die ich regelmäßig tue, werden praktisch festgehalten und dann dementsprechend werden die Gene entsprechend abgelesen. Als Beispiel, wenn ich anfange, mich regelmäßig zu bewegen, wird das Epigenom, nennt sich das, umgeschrieben, und es werden bestimmte Gene abgelesen, die sozusagen aufgrund von meiner häufigen Bewegung ich brauche. Wenn ich jetzt jeden Tag Fett esse, das ist ein viel besseres Beispiel, wenn ich jeden Tag Pommes esse und Burger esse, dann gebe ich meinem Körper auch ein gewisses Signal und ich sage meinem Epigenom, ich kriege jeden Tag Pommes und Burger, das ist nicht wirklich gesund, und es wird eine gewisse Anzahl an bestimmten Genen abgelesen, die vielleicht sogar negativ für mich sind. Mhm. Wenn ich mich aber regelmäßig gesund ernähre über einen längeren Zeitraum, wird dieses Epigenom wieder umgeschrieben und es werden wieder bessere Gene für mich abgelesen. Also man kann sich das so wie so ein Barcode vorstellen. Mhm. Und dieser Barcode, den kann ich abscannen. Und dieser Barcode braucht aber mindestens 3 bis 6 Monate, bis ich ihn wieder verändert habe.
Okay.
Das heißt, das ist auch vielleicht einer der ersten wichtigsten Tipps. Mhm. Wenn ich zum Beispiel meine Ernährung umstelle auf gesund, ziehe das Ding mindestens 3 Monate durch. Mhm. Und dann kannst du anfangen, vielleicht mal ab und zu wieder zu cheaten. Mhm. Aber 3 Monate braucht es. Warum? Weil es dann wirklich auch hier sich im Epigenom niederschreiben kann.
Okay, sehr interessant. Und hat das jetzt auch was zu tun mit dem Mikrobiom im Darm? Ist das quasi einhergehend oder ist das übergeordnet, das Epigenom mit dem Mikro?
Ja, also wir sind ja ein Wunderwerk aus 50 Billionen Zellen, unser ganzer Körper. Mhm. Und in jeder Zelle befindet sich der Zellkern. Mhm. Und im Zellkern die DNA. Und in der DNA, circa 1,5% der DNA sind unsere Gene, die wir von unseren Eltern geerbt haben. Früher haben wir noch gelernt, will ich auch mal kurz sagen, dass diese 98,5% der restlichen DNA Müll-DNA ist. Die haben wir aber in jeder Zelle, da habe ich mich damals schon als Schüler gefragt, am Bio-Unterricht, das ist ja total dumm.
So Fehlkonstruktion der Natur, so nach dem Motto.
Ja, warum haben wir da nur Müll? Und jetzt mittlerweile wissen wir, natürlich brauchen wir das schon. Ja. Aber es würde jetzt hier zu weit gehen, aber es hat auch eine Funktion im Körper. Und diese Gene, wenn ein Gen abgelesen wird, entsteht daraus ein Protein, je nachdem, welches Gen abgelesen wird. Das Beispiel, die Bauchspeicheldrüse produziert Insulin. Wenn ich Insulin brauche, um Blutzucker in die Zellen zu holen, um den Zucker in die Zellen zu holen aus dem Blut, dann brauche ich Insulin und es muss produziert werden. Und der Körper kriegt das Signal an diese Zelle, produziere Insulin, und dieses Gen wird dementsprechend abgelesen. Und daraus entsteht dann das Protein Insulin. Und das ist praktisch die Genetik. Und die Epigenetik ist übergeordnet. Die kann zum Beispiel ein Gen an- und ausschalten. Mhm. Als Beispiel, in der Hautzelle brauche ich andere Gene, die angeschaltet sind, wie in der Leberzelle, ist ja klar. Aber in der Haut und in der Leberzelle habe ich die gleichen Gene. Aber ich brauche eine andere An- und Ausschaltung von bestimmten Genen. Mhm. Ja, und das ist das Epigenom, beziehungsweise das Genom sind unsere ganzen Gene. Und dann haben wir unser Mikrobiom, praktisch die Darmbakterien in unserem Darm. Und die unseren Darm auch gesund erhalten. Wir leben eigentlich in einer Symbiose immer mit unserem Darm. Du hast gefragt, ob es einen Zusammenhang gibt. Ja, gibt es. Und der hat mich hochfasziniert. Mhm. Weil wir wissen ja, wir haben ja eigentlich so diese Gut-Brain-Axis gibt es ja. Mhm. Also unser Darmmikrobiom produziert Vorstufen für unsere Neurotransmitter, die uns glücklich machen, wie Serotonin, Dopamin, GABA und sowas. Mhm. Und das wissen wir schon. Aber was wir jetzt wissen, ist, dass bestimmte Darmbakterien die kurzkettige Fettsäure Butyrat bilden. Und diese kurzkettige Fettsäure Butyrat, die benötigen wir, um unsere Darmzellen zu ernähren zum Beispiel. Aber Butyrat wirkt auch epigenetisch auf unsere Stressregulation. Das heißt, wenn unsere Darmbakterien dieses Butyrat nicht bilden, was sehr häufig der Fall ist, zu wenig, dann hat das eine Auswirkung auf viele Zellen im Körper, auf die Stressregulation, epigenetisch. Da habe ich mir gedacht, so, boah, krass. Es gibt dann tatsächlich, also deinem Darm geht's nicht gut. Und das wirkt dann sogar epigenetisch auf deine Stressregulation. Das heißt, dein Körper kann Stress nicht mehr so gut verarbeiten.
Mhm. Ja. Mhm. Mega spannend. Wie war in deinem Leben irgendwann mal so dieser, ich sag fast schon mal, Scheideweg, ne? Weil du bist Arzt und ohne jetzt irgendwie Systembashing zu betreiben, aber ich kenne genug Ärzte, die eben bei weitem nicht so ganzheitlich arbeiten oder die generell auch, ja, das klingt jetzt vielleicht gemein, aber die manchmal Zusammenhänge nicht verstehen, die ich als, sorry, aber als Podcaster und Musiker offensichtlich sehe. Aber das wird dann übersehen, weil vielleicht irgendwie der Fachbereich zu eng ist oder wie auch immer, dass ich mir denke, das kann jetzt nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, dass der Arzt es nicht checkt, dass der Mensch sich, auch wieder da, blödes Beispiel, sich oben eine Leberkässemmel reinschiebt und dann geht's ihm aber nicht gut dabei und der Arzt sagt, ja, nehmen Sie hier mal das, anstatt zu sagen, ja, lassen Sie doch mal das weg, so nach dem Motto. Wie kam es in deinem Leben dazu, dass du dich dieser Faszination hingegeben hast, so dieses ganzheitliche Menschsein, so, ne, was alles zusammenhängt?
Ich bin schon anders aufgewachsen. Also meine beiden Eltern sind Heilpraktiker. Ich wurde jedes Jahr entgiftet. Ich habe immer gesundes Essen bekommen. Ich hatte dann so eine Zeit als Kind, wo ich mir gedacht habe, oh, lasst mich bitte in Ruhe, auch als junger Erwachsener dann. Ja, ich habe mich gefreut auf die geile weiße Semmel.
Ja, klar.
Ja. Auch so, als ich 20, 21 war, ich mir gedacht so, boah, geil, jetzt eine weiße Semmel mit Butter, mit Honig obendrauf. Mm. Richtig, richtig gut, ja. Weil ich habe immer nur Hirse gekriegt, Quinoa gekriegt und so weiter. Mm. Irgendwie mit 9 Jahren das erste Mal Fleisch.
Mm-hmm.
Ja, so welche Dinge. Wobei, also ich bin auch kein Vegetarier, ich esse auch Fleisch.
Mm-hmm.
Ja, das ist der damit bin ich auch schon anders ins Medizinstudium gegangen.
Mhm.
Ja, das war das eine. Mhm. Und das andere, was mich sehr geprägt hat, schon auch vor meinem Medizinstudium, ist, dass ich mich mit 17 Jahren sehr viel mit mir persönlich beschäftigt habe und in so einer Persönlichkeitsentwicklungsgruppe war. Wir haben uns alle 4 Wochen getroffen, 10 Jahre lang. Und wir waren so ein Projekt eigentlich, junge Erwachsene in eine Persönlichkeitsentwicklungsgruppe, eine Psychotherapiegruppe von Erwachsenen.
Oh, wow.
Timo und ich haben das damals zusammen gemacht.
Mhm.
Und deswegen haben wir auch so eine starke Verbindung, eine freundschaftliche Verbindung. Deswegen haben wir auch Hillversity gegründet. Und das hat mich jahrelang geprägt, weil ich gelernt habe, was will ich eigentlich? Wo liegt meine Mission, meine Kraft, meine Vision? Wo liegen meine ganzen vergrabenen Traumata meiner Familie, aber auch meine eigenen Traumata. Warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte? Aus welchen Triggern heraus? Und ich habe immens gelernt, mich immer wieder zu reflektieren. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich immer den Mut hatte, über den Tellerrand hinauszuschauen, auch während dem Medizinstudium. Ich habe mich immer gefragt, ja, das ist toll, ich lerne das jetzt alles. Aber ich weiß ganz genau, da gibt es viel mehr und habe mir halt immer wieder auch schon währenddessen in meinen 20ern ganz viel angeeignet. Mir war auch langweilig im Medizinstudium. Ich habe dann eine systemische Coach-Ausbildung währenddessen gemacht.
Mhm.
Ich habe andere Kurse besucht. Ich habe zwar viel gelernt, ich war auch gut, aber ich war einfach gelangweilt.
Ja. Gab's auch Momente, wo du schockiert warst?
Ja.
Wo du dir dachtest, wo ist dieses und dieses Thema? Das ist doch jetzt auch wichtig.
Total. Also im Medizinstudium weniger. Da war es mir klar. Mhm. Ja, aber später in der Klinik. Ich hatte da noch den Glaubenssatz ganz lange. Du musst erstmal die komplette Kliniklaufbahn durchlaufen und deinen Facharzt machen und alles Mögliche machen. Und dann auch noch 5 Jahre als Facharzt arbeiten. Und erst dann darfst du mit deinem Wissen rausgehen. Und dann wäre ich ungefähr wahrscheinlich 40 oder 42 gewesen. Und ich war dann in der Klinik und habe gemerkt, inwieweit, ich war ein paar Jahre in der Klinik, bin Kardiologie, alles Mögliche durchlaufen, habe gemerkt, wie stark ich eingeschränkt werde. Und ich musste das nachreden, was mein Oberarzt gesagt hat. Zum Beispiel, ich war in der Gastroenterologie, da hatte jemand ein Reizdarmsyndrom. Der hat für mich ganz klassisch, der hat Nahrungsmittelunverträglichkeiten gehabt, alles Mögliche. Dem durfte ich nur Iberogast geben. Ich habe mich gefragt so, Mann, ja. Wir haben noch nicht mal einen Allergietest gemacht. Wir haben keinen Nahrungsmittelunverträglichkeitstest gemacht. Wir haben noch nicht geguckt, hat derjenige ein Leaky Gut oder nicht. Gab's nicht. Ja, und dann kam irgendwann mal so ein Patient mit so einem Zonulin-Wert. Dann hat der Oberarzt gesagt, alles Humbug. Ich war so, aber warum gibt's dann die Tests? Komisch. Ja. Also es war schlimm für mich. Und ich bin dann, hatte dann den Mut wirklich zu gehen. Habe mir auch jemanden anderen gesucht. Ich habe mir immer Mentoren gesucht. Ich habe auch jetzt wieder Mentoren. Also einfach, um mich immer weiterzuentwickeln. Also Mentoren im Unternehmerischen, Mentoren in dem wissenschaftlichen Bereich, im Wissensbereich und aber auch Mentoren in meiner persönlichen Entwicklung. Ja. Und lass mich da immer begleiten. Das ist so mein Lebensweg eigentlich, den ich so jeden Tag beschreite.
Ja, so richtig. Ja, so richtig. Hast du dann auch sofort dann diesen Lebensstil, den du eigentlich schon von klein an kanntest? Hast du den nach ab und zu mal weiße Semmel dann trotzdem weitergeführt oder hast du dann irgendwann so einen Mittelfinger an die Gesundheit, so nach dem Motto, jetzt habe ich aber auch keinen Bock mehr drauf, so nach dem Motto, und irgendwann bist du vielleicht wieder zurückgekommen?
Ja, das ist, da sprichst du was an, was echt in den letzten, wir haben die letzten 4, 5 Jahre ganz, ganz, ganz viel gearbeitet. Und Timo und ich haben letztes Jahr irgendwann gesagt, da wurden wir dann auch angesprochen, hey Jungs, ihr seht nicht gut aus. Und dann haben wir das erste Mal so, wir haben schon davor reflektiert, ja. Aber wir konnten nicht anders. Es war, es ging alles so schnell, es wurde alles so schnell erfolgreich und wir haben uns selber vergessen. Und um dort aus diesem Stressstrudel, und ich weiß es ja selbst, ja, aber aus diesem Strudel rauszukommen, ist uns extrem schwer gefallen. Und dementsprechend haben viele Sachen drunter gelitten. Ich bin jahrelang, die letzten 3 Jahre, immer nur gereist. Das heißt, ich habe immer versucht, wenn ich wo war, gesund zu essen. Aber ich hatte noch nicht mal die Möglichkeit, halt Essen vorzupreppen. War nicht möglich, weil ich zu lange unterwegs war. Und das habe ich drastisch, und da habe ich gemerkt, das ist inkongruent auch zu dem, was wir lehren. Obwohl ich war unterwegs, bin zum Bioladen gegangen und so weiter. Aber auch zum Beispiel hier, dass wir gesagt haben, okay, wo holen wir uns denn jetzt zum Beispiel mittags, wenn wir mit allen zusammen essen? Wie machen wir das? Ja. Und das ist ein Riesenpunkt.
Walk your talk, sagen die Amerikaner.
Genau, ja. Und das ging dann irgendwann nicht mehr. Und dementsprechend, das wurde drastisch verändert, weil ich meine, zu Hause, wenn ich zu Hause war, haben wir das gemacht. Gar keine Frage. Aber in den Situationen, weil sich mein Lebensstil so oder meine Lebensweise aufgrund meiner Reisen so verändert hat, nicht mehr. Und das fand ich sehr, sehr schwierig. Und was habe ich gemacht? Ich habe einfach beschlossen, ich reise nicht mehr.
Oh, wow.
Und plötzlich, das war auch dann wieder so ein Glaubenssatz. Ich habe gedacht, ich muss viel unterwegs sein. Ich muss viel auf Bühnen sein. Ich muss auf den Messen sein. Ich muss mich dort zeigen. Nee. Muss ich nicht.
Wow. Ja. Also du hast quasi einfach mal herausgefunden, was ist quasi das Nadelöhr, oder?
Ja.
In deinem Leben. Und das hast du einfach verändert, oder? Weil ich glaube, ehrlich gesagt, so wie du das jetzt erzählst, ich glaube, es geht vielen Menschen so. Ich würde gerne, aber ich habe gar nicht die Möglichkeit. Ja. Ich bin mir sogar dessen bewusst, dass ich keinen gesunden Lebensstil habe. Ja. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Impuls, oder? So nach dem Motto, was ist mir jetzt wichtiger?
Ja, weil wenn man nämlich sich auch gesund ernähren möchte oder auch einen gesunden Lebensstil führen möchte, muss man darf man versuchen, praktisch auch in die Ruhe zu kommen. Mhm. Nicht ich persönlich, das kann für jeden anders sein, aber ich persönlich habe für mich selber gemerkt, ich brauche eine Homebase. Mhm. Wenn ich immer unterwegs bin, fällt es mir schwer. Mhm. Und ich habe das total versucht. Ja, ich habe Sport gemacht, wenn ich unterwegs war. Ich habe versucht, dort, wo ich bin, immer wieder das zu finden, was ich brauche. Mhm. Aber auch das hat mich irgendwie gestresst. Mhm. Und dementsprechend habe ich einfach ganz drastisch gesagt, ich ändere komplett alles. Ja. Und reise nicht mehr so viel, gehe woanders, bleib zu Hause. Und es geht trotzdem. Und das Unternehmen schadet es trotzdem nicht. Ja. Ja. Mhm.
Spannend. Was sind für dich, wenn es um Longevity geht, wenn es um die Blue Zones geht? Mhm. Was sind für dich die wichtigsten Erkenntnisse und ich würde mal sagen, die 20%, die 80% des Ergebnisses bringen, wo sich wirklich jede Person, die das jetzt hört, einfach nochmal für sich entweder so eine Checkliste, ja, okay, cool, mache ich schon, oder vielleicht sogar eine neue Inspiration von dir mitnehmen können, auf was zu achten ist, um wirklich ein Leben zu führen, was einen lange gesund hält. Mhm. Und das geht's ja, ne? Das heißt ja nicht, wir müssen wahnsinnig alt werden. Es wäre einfach toll, wenn wir wahnsinnig alt werden und dabei gesund bleiben, ne?
Ja. Wenn wir über Gesundheit sprechen, dann sagen die meisten, du musst dich bewegen, du musst dich gut ernähren und und dann darf man auch gucken sozusagen, dass man vielleicht einen nicht so stressigen Lebensstil führt. Das ist schon mal super gute Tipps, aber ich habe da so ein bisschen tiefer jetzt auch gekramt. Ich beschäftige mich viel mit dieser Tatsache, dass die Menschen dort in die Blue Zones älter werden, habe mich aber auch gefragt, stimmt das wirklich? Mhm. Und da gibt's auch andere Daten. Mhm. Ja. Die werden dort alt, aber warum werden die dort so alt? Und können wir überhaupt den Lebensstil, den die dort führen, auch bei uns übertragen? Mhm. Ist das überhaupt möglich? Mhm. Und bei der Ernährung ist es so, wir können uns dort das anschauen. Die essen vermehrt Gemüse, weniger Fleisch, mehr Fisch, wenig Milchprodukte, viele gute Fette. Aber diese Gemüsesorten, die sie dort essen, gibt es die auch bei uns. Und als Beispiel, die essen halt auch Gemüse, was dort angebaut wird. Und das muss man auch wissen, das, was dort angebaut wird, wird anders angebaut. Ja. Meistens ist es so, anderer Boden und vor allem auch andere Energie. Mhm. Und ich habe eine Forschungsgruppe, die versucht hat, bestimmte Dinge in den Blue Zones anzubauen, hat die beforscht, was findet man dort drin, sekundärer Pflanzenstoffgehalt, der epigenetisch wirkt, ja, also Polyphenole oder auch sogenannte Mikro-RNAs. Mikro-RNAs sind so kleine RNA-Schnipsel, die auch epigenetisch wirken können. Da gibt es noch nicht so viel Forschung, gab es aber vor kurzem dafür den Nobelpreis für die Findung der Mikro-RNAs. Mhm. Und dann haben sie versucht, okay, diese Pflanze nehme ich jetzt mit ins Labor, gleicher Boden, gleiche Bedingungen, komplett gleiche äußeren Bedingungen, hatte nicht die gleiche Wirkung, epigenetisch. Und dann, also man kann sich so vorstellen, ich baue etwas in den Blue Zones an, nehme alles mit aus den Blue Zones, diese ganzen Bedingungen, die wir kennen, und setze sie ins Labor, würde ich ja denken.
Pflanze, also auch Erde und so.
Erde, alles. Mhm. Auch Wetterbedingungen, Druck auch, alles. Mhm. Nee, ist nicht so. Was ist der einzige Unterschied? Die Frequenzen dort, die Energie dort. Und das hat natürlich einen Einfluss auf die Pflanze. Und das darf uns bewusst werden. Das heißt, es geht dann auch darum, was hat diese Pflanze vielleicht noch drin, was wir nicht wissen, was aber am Ende epigenetisch wirkt. Mhm. Und das, denke ich, und da forschen wir viel. Unsere Gruppe forscht da ganz, ganz viel, weil es genau darum geht, was ist denn in diesen Pflanzen drin, die Menschen dann wirklich so alt werden lässt. Und dann geht es, glaube ich, wahrscheinlich genau um diese Punkte. Mhm. Und selbstverständlich machen die auch viele Dinge richtig. Ja, wie gesagt, die haben eine gesunde Ernährung, die haben auch ein gesundes soziales Umfeld, die haben viel...
Was bedeutet das?
Ja, das ist ganz, ganz... und zwar leben die halt in Gemeinschaft. Mhm. Bis ins hohe Alter. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr bedeutsam. Mhm. Das haben wir meines Erachtens in unserer Gesellschaft verlernt. Mhm. Wir leben wirklich einen Narzissmus, einen Egoismus. Und zu lernen, wie leben wir wirklich in der Gemeinschaft, dass ich mich auch wohl und behütet fühle, sicher fühle. Und sie bewegen sich ganz viel. Sie haben also immer so Alltagsbewegungen, ja. Sie müssen mal hochgreifen, weil sie irgendwie ans Regal müssen. Das sind ganz, ganz Themen, ganz, ganz wichtige Themen. Aber Bewegung, Ernährung spielen eine ganz, ganz große Rolle. Aber das soziale Umfeld noch viel mehr.
Wow.
Ja.
Was, wie könnten wir das vielleicht mehr ins bewusste Feld rücken? Dieses soziale Umfeld? Gibt es da, ich sage jetzt mal ganz simpel, dass wir heute unserem besten Freund, den wir vielleicht schon länger mal irgendwie nicht kontaktiert haben, mal wieder eine Nachricht schreiben oder sowas. Ne? Ist sowas schon in eine Richtung oder ist das zu einfach gedacht?
Das ist, glaube ich, ein bisschen zu einfach gedacht. Es geht wirklich darum zu lernen, wieder in Gemeinschaft zu leben.
Mhm. Also quasi über mehrere Generationen hinweg?
Ja, über mehrere Generationen hinweg. Mhm. Und sich damit auseinanderzusetzen, mit sich persönlich, wie damit die Trigger nicht so hoch sind. Ja, Mutter, Vater, die triggern mich jeden Tag, wenn ich sie sehe, in Anführungsstrichen. Mhm. Oder meine Lebenspartnerin oder ja, wie auch immer, oder mein Bruder und so weiter. Dass man wirklich eine Gemeinschaft zu führen, die einen stärkt.
Mhm.
Und jeder seine Funktion hat.
Mhm.
Und darum geht's. Wenn es toxische Beziehungen sind oder die einem nicht gut tun, dann kannst du auch weg. Und das muss ja nicht Familie sein. Das kann auch Wahlfamilie sein.
Mhm.
Also Timo und ich und haben zum Beispiel Wahlfamilie. Wir haben eigentlich frühere Mentoren von uns, aber mittlerweile auch gute Freunde von uns, Axel und Sabine. Die haben auch eine größere Familie. Ja, die haben auch Kinder, die haben Enkelkinder. Aber wir sind auch sehr eng mit Axel und Sabine verbunden und haben auch sehr viel mit Axel und Sabine zu tun. Und es ist so ein bisschen wie so Wahlfamilie geworden, wo wir uns entschieden haben, ja, mit denen möchten wir auch viel Zeit miteinander verbringen und mit dieser ganzen Gemeinschaft, die sich dort entwickelt hat.
Mhm.
Und ich merke, wenn ich in dieser Gemeinschaft bin, kann ich so sein, wie ich bin an dem Tag. Bin ich heute vielleicht mal ein bisschen trauriger? Muss ich heute so viel reden oder nicht? Ah, ich habe vielleicht heute das Gefühl, mehr aus mir herauszukommen, ist vollkommen in Ordnung. Und ich kriege ehrliches Feedback. Und ich muss aber nicht sein, wer ich jetzt irgendwie, ich muss nicht unbedingt heute auf der Bühne stehen und irgendwie etwas leisten.
Mhm.
Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, denke ich.
Okay. Mhm. Ja, fühle ich total. Wenn du jetzt am Reißbrett quasi einen epigenetisch, Blue Zone technisch idealen Tag sozusagen einfach mal aufskizzieren würdest, den du selbst auch leben darfst.
Mhm.
Was wäre da alles integriert? Einfach mal, um so eine Blaupause zu zeichnen. Ne? Jeder weiß, ist es nicht möglich, das jeden Tag umzusetzen. Aber einfach, hey, starte so in den Tag, mach das, integriere das. Vielleicht auch bei dir einfach mal so aus dem Nähkästchen geplaudert. Was machst du alles? Und vor allem, was hat mentale Gesundheit für dich auch für einen Stellenwert?
Ich bin ganz ehrlich. Und zwar, ich glaube, die mentale Gesundheit spielt eine unfassbare Rolle. Wenn ich mental nicht so stark wäre, dann hätte ich schon in den letzten Jahren manche Dinge gesagt, okay, lasst mich in Ruhe, das war mir alles zu viel. Ja, die Erfahrungen, die wir auch gemacht haben als Unternehmer und so weiter. Und mentale Stärke oder auch sich immer wieder zu lernen, zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich gerade? Geht es mir gerade gut oder geht es mir gerade nicht gut? Spüre ich mich und meinen Körper? Das ist auch, finde ich, auch gehört auch zu mentale Stärke dazu.
Mhm.
Spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und wie die mentale Stärke beeinflusst wird, durch welche Einflussfaktoren. Und da spielt halt der ganze Lebensstil eine ganz, ganz große Rolle. Und das wissen viele nicht, das denken viele nicht, dass das zusammenhängt.
Mhm.
Was ich ganz wichtig finde, wenn wir jetzt über einen idealen Tag irgendwie sprechen, dann beginnt es schon damit, eigentlich am Abend davor.
Mhm.
Weil, wie ist dein Schlaf? Ja, die meisten Leute schlafen zu wenig und die Schlafqualität ist viel zu schlecht. Das heißt, es beginnt damit, dass ich um 7-8 Uhr normalerweise, wenn ich gesellschaftlich nicht unterwegs bin, eigentlich eine Blue-Blocker-Brille trage, um das Blaulicht wegzudimmen, dann habe ich eine erhöhte Melatoninproduktion. Wenn ich das nicht schaffe, ich nehme tatsächlich Melatonin ein dann am Abend.
Ja.
Schaue auch, dass mein Körper runterkommt. Zum Beispiel gestern Abend habe ich eine Meditation gemacht. Gestern, ich bin noch ein bisschen im Jetlag, ich war jetzt gerade im Urlaub. Und kam einfach, ich habe gemerkt, mein System ist noch ganz woanders. Und eigentlich, das fand ich so spannend, eigentlich müsste mein Körper jetzt, da war es jetzt, ich glaube, in dem Land, wo ich war, gerade jetzt 12 Uhr in der Früh. Und eigentlich könnte ich jetzt gar nicht schlafen. Aber ich habe gemerkt, ich habe mich die letzten Tage so schnell adaptiert und habe mich schon gewundert, warum. Aber warum? Weil ich so viel in den letzten Tagen meditiert habe. Mhm. Und habe dann gestern wieder am Abend auch wieder meditiert, eine ganz kurze Meditation, 25 Minuten. Ich habe gemerkt, eigentlich nicke ich jetzt dann bald ein nach der Meditation. Hat aber nicht ausgereicht, also habe ich es einfach nochmal gemacht.
Mhm, okay. Ja.
Und das gehört für mich auch dazu, zu sagen, hier den Körper in eine Entspannung zu bringen, kurz vorm Schlafen, ob man dann irgendwie vielleicht journalt, mhm. Dankbarkeit oder auch nur mit seiner Partnerin oder Partner kuschelt. Ja. Und hier aktiv etwas Schönes tut, damit da wirklich eine Entspannung in den Körper kommt. Mhm. Das beginnt tatsächlich dann sozusagen schon am Abend. Mhm. Gute Schlafqualität, können wir ewig lang drüber reden. Ja, könnte ich eine Stunde drüber reden, was man für den Schlaf machen kann.
Was sind so drei Dinge? So der Klassiker, Raumtemperatur, ja. Lichtverhältnisse, ne? Was sagst du?
Also Blueblocker-Brille, ganz wichtig.
Weil, in der Nacht?
Nicht in der Nacht, halt davor. Mhm. Ich habe tatsächlich Rotlicht zu Hause. Mhm. Also bei mir gibt es am Abend kein normales Licht mehr. Da wundern sich immer die Nachbarn schon.
Von außen eher komisch.
Ja. Verstehe. Was auch, das ist eine wichtige, dann halt Dinge nicht mehr tun, die einen halt irgendwie aufregen. Mhm. Wenn man noch am Anfang ist, kann ich auch empfehlen, zum Beispiel GABA einzunehmen, das ist ein Entspannungshormon oder eine Aminosäure, 500 bis 1 Gramm. Einfach mal gucken und zu lernen, so fühlt sich das an, wenn ich in der Entspannung bin. Und sich dieses Gefühl zu merken, wie kann ich denn das ohne GABA selber hinbekommen? Mhm. Ja. Also ich nutze manche Nahrungsergänzungsmittel, die einen zum Beispiel entspannen oder die ein Gefühl auslösen, dazu zu lernen, so fühlt sich das an mit dem Zeug. Wie schaffe ich es ohne das Zeug?
Mhm.
Ja, genau. Und das ist das andere, das eine. Und was ist noch wichtig? Sich nicht zu spät zu bewegen und nicht zu spät zu essen.
Mhm.
Ja, das ist das eine. Genau.
Hast du so ein ungefähres Zeitfenster?
Ungefähr zu 2 bis 3 Stunden. Ja, davor, würde ich sagen.
Vorm Schlafen gehen, nichts mehr essen.
Ja. Mhm. Genau. Ich gehe tatsächlich manchmal gerne noch in die Sauna. Mhm. Ich habe in meiner Wohnung habe ich eine Infrarotsauna.
Mhm.
Die finde ich sehr, sehr cool. Das mache ich tatsächlich regelmäßig, gehört auch zu meinem Alltag in der Früh und wenn ich es schaffe, am Abend in die Sauna zu gehen.
Okay, wow. Kann man die in ganz normal jede Wohnung bauen, oder?
Ja. Ja? Ja. Kann ich wirklich empfehlen. So Infrarotsauna gibt es viele.
Mhm.
Es gibt aber auch eine, das ist wie so ein Fass.
Mhm.
Und da setze ich mich rein, brauchst du 10 Minuten, schwitzt nach 10 Minuten abartig.
Oh, wow.
Und du hast auch gesehen, dass durch Infrarotsaunen oder durch diese Infrarotsauna mehr Giftstoffe im Schweiß sind als in der finnischen Sauna.
Okay.
Na.
Okay, spannend.
Also Saunieren ist einer der Top-Tipps für Longevity. Krass. Wahrscheinlich der Top-Tipp.
Ach, krass. Okay.
Weil wir jeden Tag so viel Giftstoffe in uns hineinbekommen und unser Körper einfach viel zu wenig heutzutage auch schwitzt.
Mhm.
Und das ist eine Investition, die ich sehr empfehlen kann.
Okay.
Ja.
Wow. Und was reden wir da so ungefähr?
Zwischen 10.000 und 20.000 Euro.
Okay.
Mhm. Aber auf lange Sicht lohnt sich das.
Ja. Ja, spannend. Da kann man natürlich erstmal sich, indem man startet, für eine 10er-Karte um die Ecke, ne, in der Sauna. Und dann irgendwann.
Genau.
Ja. Nice. Okay.
Ja, damit beginnt, hat auch heute mein Tag begonnen. Ich habe tatsächlich gesauniert. Und was ich auch mache, ist, das war so ein Hack. Der mir vor kurzem erst wieder bewusst geworden ist, den ich schon seit Jahren mache, weiß gar nicht mehr, wann ich damit angefangen habe, wahrscheinlich schon seit meiner Kindheit, die Zunge zu putzen.
Ja, mach ich auch. Zungenschaben ist Killer, weil das ist ja quasi einfach genau das, was über die Nacht hinweg sich an Bakterien und Zeugs abgelagert hat. Ich hatte mal im Podcast die Tasty Katie und sie hat gesagt, wenn sie auf eine einsame Insel nur eine Sache mitnehmen würde, dann wäre es ein Zungenschaber, hat sie gesagt.
Ja.
Kommt, glaube ich, aus dem Ayurveda so, ne? Glaube ich. Ja, genau. Auch mega. Fand ich auch gut, dass du es nochmal sagst.
Habe ich vor kurzem jemanden gesagt, hat mich gefragt, warum putzt du dir so lange die Zähne? Ich putze nicht nur die Zähne, ich putze auch die Zunge.
Mhm.
Ah, ich habe mir noch nie die Zunge geputzt. Ich so, was? Du hast dir noch nie die Zunge geputzt.
Ja, genau.
War mir gar nicht bewusst.
Ja. Ist normalerweise dann so ein Standard, wenn man es einmal etabliert hat, ne, und dann stellt man es auch nicht mehr in Frage. Und irgendwann kommt dann immer, hey, warum machst du das?
Ja.
Sehe ich auch, wenn ich in Hotels bin oder sowas, ne, immer. Ja. Zahnbürste und Zungenschaber habe ich immer dabei.
Ja. Genau. Und ich früher als Arzt habe ich immer gefrühstückt.
Mhm.
Mittlerweile frühstücke ich nicht, aber das mache ich tatsächlich nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern weil ich es irgendwie nicht brauche.
Ja. Wegen Stress halt, ne? Zu viel Stress gleich am Morgen.
Genau, ja. Und bei mir ist es wirklich so, ich muss starten irgendwie den Tag.
Mhm.
Und für mich ist das Frühstück, das ist halt mein persönliches Ding. Essen bedeutet für mich nicht, Essen macht mich nicht glücklich.
Mhm.
Essen spielt bei mir nicht so eine große Rolle in meinem Leben.
Mhm.
Und das muss ich erst lange akzeptieren. Es ist wirklich spannend. Mhm. Ich habe immer gedacht, wow, Essen macht mich glücklich und es ist ganz, ganz wichtig.
Mhm.
Wenn ich leckeres Essen vor mir habe und ich das esse, dann genieße ich das sehr. Aber es spielt in meinem ganzen Leben eine so unfassbar untergeordnete Rolle für meine mentale Gesundheit.
Mhm.
Und ich mache mir darüber auch nie Gedanken. Ich will nur, dass es gesund ist.
Mhm. Okay, spannend.
Ja.
Ich kenne das. Ich kenne das von meinem Vater tatsächlich. Mhm. Der hat es auch gesagt. Für ihn ist es jetzt nichts, was so unbedingt wahnsinnig zelebriert gehört jeden Tag, sondern für ihn ist es einfach so ein Teil von, es muss halt schon auch irgendwie sein und dann soll es einfach so gut wie möglich sein. Ne?
Und ich finde das irgendwie, ich habe lange drüber nachgedacht, ob ich das irgendwann mal öffentlich sage, weil das Essen ist ja super wichtig, gar keine Frage. Wir sprechen nicht darum, dass es nicht gesund sein soll, aber ich muss akzeptieren, dass es für mich selber weil viele Menschen das zelebrieren, einfach nicht so eine große Rolle spielt.
Mhm.
Für mich spielen so viele andere eine Rolle. Ich mache mir jeden Tag über so viele andere Dinge sozusagen, sind mir wichtig. Aber wenn ich weiß, okay, Timo macht es irgendwie, es gibt Essen, und dann weiß ich schon, okay, Timo bestellt was, zum Beispiel, wenn wir was bestellen, dann hoffentlich was Gesundes.
Mhm.
Dann weiß ich schon, okay, gut, passt.
Mhm.
Ja. Bitte bestellt mir einfach irgendwas mit.
Mhm. Okay.
Ja.
Wie integrierst du Bewegung dann in deinen Alltag? Ist es jeden Tag oder sagst du, schaffe ich gar nicht?
Doch, die Corona-Zeit hat sehr viel verändert.
Mhm.
Ich hatte vor der Corona-Zeit eine ganz, ganz lange gute Routine. Ich habe seit meinem 18. Lebensjahr ganz, ganz viel Sport gemacht. Und Corona hatte dann meine Routine total verändert, weil ich bin zum Krafttraining gegangen, habe CrossFit gemacht und so welche Dinge. Und das war dann nicht mehr möglich.
Mhm.
Und ich hätte niemals gedacht, dass ich mich umstellen könnte, und habe dann eine Zeit gehabt, wo ich mal nicht mehr beinahe jeden Tag Sport gemacht habe und habe gemerkt, wow, es fühlt sich gar nicht so schlecht an.
Mhm.
Und das war, nachdem ich 15 Jahre so viel Sport gemacht hatte, zu realisieren, das geht auch anders.
Mhm.
Und jetzt habe ich eine andere Routine tatsächlich. Jetzt mache ich halt 3 bis 4 Mal pro Woche Sport.
Warst du dann auch so der Typ wie ich, dass du dann so getrieben warst, so, wow, ich muss jetzt irgendwas machen, oder?
Immer, ich musste alles machen.
Bei mir auch so gewesen,
ja. Und jetzt merke ich auch, hey, wenn ich jetzt mal 2 Tage keinen Sport gemacht habe, so wirklich richtigen Sport, dann ist auch in Ordnung. Aber ich integriere sozusagen schon, versuche ich Bewegung in meinen Alltag zu integrieren. Also wenn ich jetzt eine Rolltreppe sehe, mache ich das nicht.
Mhm.
Ich laufe.
Mhm.
Und genauso, und ich sehe halt, wie mein Körper aussieht, und ich bin da immer wieder verwundert, denke mir so. Und wie ich mich auch fühle,
denke
ich mir so, ja, so habe ich mich eigentlich gefühlt, als ich auch 5-mal oder 6-mal pro Woche Sport gemacht habe.
Ja.
Mhm. Und es ändert sich, ja. Und das finde ich total schön, das Körperbewusstsein ändert sich hier. Aber trotzdem ist es wichtig, so viel Sport in den Körper, so viel Sport zu machen, dass es gesund ist.
Ja.
Ich glaube, wir haben da einfach, wenn wir über Sport sprechen, schon einen anderen Standard, wir beide. Also es geht nicht darum zu sagen, ich bewege mich nur 1-2 Mal in der Woche.
Ja. Ja. Mhm.
Ja.
Ja, das sind schon mal ganz schön viele Punkte, die du so in dem perfekten Tag einweben würdest. Ne?
Ja.
Meditation, sind das geführte Meditationen, die du dann einfach für dich regelmäßig machst, oder?
Ja, bei mir ist es so, ich mache geführte Meditationen. Das funktioniert bei mir sehr, sehr gut. der Timo zum Beispiel, wir haben auch viel bei Meditation bei Healversity. Timo, seine Meditation höre ich nicht. Also habe ich die Stimme vom Timo jeden Tag in meinem System. Aber ja, ich mache geführte Meditationen, ja. Und liebe es, in so einem freien Raum zu sein. Und ich fühle mich in dem Moment sehr angebunden an die Welt. Und das ist eher das Gefühl, was ich in der Meditation immer wieder hervorhole. Ich habe das einmal erlebt, vor einigen Jahren, wo ich gemerkt habe, ich war ganz, ganz, ganz tief angebunden an allem. Und dieses Gefühl in dem Moment habe ich so tief in mir abgespeichert, dass ich, wenn ich jetzt die Augen schließe und sage, okay, gib mir 10 Sekunden, dann komme ich wieder an dieses Gefühl. Und weil ich weiß, wie es sich anfühlt. Ja. Das ist so schön.
Ja.
Ja, genau.
Und es ist eigentlich immer nur eine bewusste Entscheidung davon entfernt. Ne? Aber dieses, ach ja, krass, ich habe es jetzt wieder in der Hand.
Ja.
Wenn ich vom Unbewussten ins Bewusste gehe, dann kann ich wieder entscheiden, ach, okay, jetzt kann ich wieder ganz kurz in dieses Gefühl reingehen.
Ja.
Wenn ich unbewusst durchs Leben gehe, habe ich die Entscheidungsgewalt ja gar nicht. Dann werde ich quasi immer geführt sozusagen oder bestimmt.
Da sprichst du eine Sache an, die mir jetzt gerade so als Impuls kommt. Wir leben ja immer wieder in so Energiesystemen. Nur als Beispiel, ich habe jetzt so erlebt, in den letzten 3 Monaten war ich in einem ganz gewissen Energiesystem auch mit drinnen und merke gerade, wie ich aus diesem Energiesystem gerade wieder rauskomme und mir denke, wow, ich bin zwar ein reflektierter Mensch, aber was habe ich die letzten 3 Monate eigentlich gemacht? Und die ganze Energie, die ich eigentlich auch hatte, habe ich vielleicht nach außen gegeben und jetzt kommt die ganze Energie gerade wieder zu mir zurück. Und okay, krass, wieder ein neues Learning.
Ja, ja, genau.
Obwohl ich eigentlich gedacht habe, ich bin bei mir, war ich doch nicht so ganz bei mir. Ja, spannend.
Ja, ich glaube, das hört, glaube ich, auch hoffentlich nie auf, dass wir immer wieder so neue Plateaus für uns gewinnen, so, oh wow, das ist jetzt nochmal wieder ein anderes Level freigeschossen, so, ne?
Ja.
Krass. Ja, ich glaube, deswegen sind wir hier, ne? Wegen der Weiterentwicklung. Entwicklung heißt quasi das, was sich verwickelt hat, wieder zu entwickeln, glaube ich.
Ja.
Das, deswegen sind wir hier. Lass uns noch einen kurzen Abstecher gerne machen zu Healversity. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? B, was macht ihr? Und C, wer sollte gerne mal bei euch vorbeischauen?
Wie ist es dazu gekommen? Das ist eine gute Frage. Timo und ich, wir haben immer gewusst, wir wollen was zusammen machen. Und ich bin halt Mediziner mit dem ganzen medizinischen Wissen. Timo macht sehr viel, ich sage mal Psychoarbeit, aber er macht Coaching, Traumaarbeit und ist dort sehr versiert. Und wir haben schon als junge Erwachsene damals Retreats gegeben für junge Männer und Frauen, schon mit Mitte 25. Und haben dann gesagt, wir wollen das eigentlich weitermachen und größer machen. Und das hat nicht so, ja, das, diese Retreats und so weiter, das hat nicht so richtig funktioniert. Und dann wurde mir irgendwann bewusst, okay, wie können wir denn eigentlich dieses Wissen, was ich habe, medizinisch auch von meinen Eltern, aber auch von meinen ganzen Mentoren und aber auch verbinden mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, mit dem Thema Coaching und so weiter. Und dann ist uns irgendwann so Mitte 20 auch die Epigenetik über den Weg gelaufen. Da habe ich gesehen, das ist das Verbindungsglied zu allem. Und daraus ist die Idee entstanden und dann haben wir Step-by-Step Module gebaut und entwickelt und haben gesagt, okay, wir gehen jetzt mit, glaube ich, Ende 20 damit raus und ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also wirklich, ich war so, ich weiß noch, als wir den ersten Marketingkanal aufgemacht haben, Timo und unser damaliger Geschäftskollege waren im Urlaub und innerhalb eines Tages 50 Gespräche. Und ich dann so, ich habe noch nie ein Verkaufsgespräch geführt. Ja, solche Dinge. Also war echt der Hammer. Und wir waren halt super jung. Und das ist jetzt schnell gewachsen. Wir sind jetzt mittlerweile ein großes Institut geworden mit 25 Mitarbeitern, die im Bereich Epigenetik ausbilden, also Gesundheitscoaches, Ärzte, Therapeuten. Wir haben schon über 2000 Menschen ausgebildet. Sind jetzt aber auch gewachsen. Wir bilden auch Menschen im Traumabewusstsein aus, also auch Coaches und Therapeuten. Wir gehen tiefer in die funktionelle Medizin, bilden dort aus. Und in dem Bereich Longevity, weil Epigenetik ist Longevity. Und hier zeigen wir bestimmte epigenetische diagnostische Tests, wie wir unser biologisches Alter messen können und wie können wir es individuell und personalisiert wieder verändern. und runter reduzieren oder hoffentlich ein Steady State erreichen, damit ich nicht zu schnell alter.
Mhm. Ja. Wow. Ja, ich glaube, da fühlen sich, glaube ich, viele eingeladen, einfach mal vorbeizugucken. Eine letzte Frage, bevor ich die Abschlussfrage stelle. Ist Epigenetik übertragbar? Also ist es quasi auf andere Generationen übertragbar? Mein Lebensstil übertrage ich auf meine Kinder, weil das ist ja, das wäre ja mindblowing, oder?
Ja. So ist es. Tatsächlich.
Weil viele schieben ja auch viel so auf die Genetik. Ja gut, da kann ich jetzt auch nichts machen. Das war halt schon immer so, so nach dem Motto, ne? Dann ist es ja, wenn man mal jetzt ein bisschen weiterdenkt und man einen Kinderwunsch hat, dann ist es ja eigentlich die Hauptaufgabe, seinen Lebensstil auch im Sinne
der nächsten Generation,
so hinzustellen, dass der übertragen werden kann, guten Gewissens, oder? Ja. Nicht, dass die das ganze Zeug wieder aufräumen müssen, was man sieht.
Genau. Also es ist so, wir wissen aus Mausstudien, dass bestimmte Dinge übertragen werden. Ja, zum Beispiel chronischer Stress. In Mausstudien hat gezeigt, okay, wird über das Sperma der männlichen Maus weitervererbt. Also auf epigenetischer Ebene. Kann aber auch wieder sich sozusagen verändern. Oder wenn das Kind heranwächst im Mutterleib und die Frau zu viel Stress hat, wird die Stressregulation beeinflusst vom Kind. Schon im Mutterleib. Wir wissen aus Mausstudien, dass wenn ich mit Glyphosat belastet bin, oder die Maus, dass in den übernächsten Generationen, Enkel- und Urenkelgenerationen, Geburtsstörungen gezeigt wurden. Spricht keiner drüber. Wir sprechen immer jetzt, ist Glyphosat schlecht für uns. Aber was bedeutet es für die nächsten Generationen auf epigenetischer Ebene? Und das sind alles Mausstudien. Wir wissen aber auch aus menschlichen Studien, dass wir Dinge weiter vererben. Wir wissen nur teilweise noch nicht, wie. Und es war jetzt vor einigen Jahren dann immer wieder so, da, wenn man dann gesagt hat, ja, ist es ja bei Mäusen nur so. Bei Menschen nicht. Wir wissen halt noch nicht, wie es bei Menschen ganz genau funktioniert auf dieser Ebene. Aber die Forscher, die dort forschen, vermuten, dass es so ist. Ja, und es gibt tolle Forscher, die beinahe nichts anderes machen als transgenerationale epigenetische Forschung. Und die sagen, alle, die da sind, oder viele, sagen ganz klar auch schon vor der Kamera, wir vermuten, dass es bei Menschen genauso ist. Und es gibt auch schon Teile, wo man es bei Menschen nachgewiesen hat. Und dann hast du einen riesen Effekt, weil wenn ich jetzt, dann ist es ja kein Egoismus mehr.
Genau, ganz genau.
Weil ich die nächsten Generationen damit beeinflusse.
Ganz genau. Ja. Wow, was für ein Mindset-Change eigentlich, oder? Ja, auch krass, dass man das so lange nicht wusste dann am Ende, oder?
Ja, ja.
Wow. Fantastisch. Danke dir von Herzen, dass du so viele Golden Nuggets hier rausgeknallt hast. Richtig cool. Ich würde dir noch gerne zwei Abschlussfragen stellen. Oder eigentlich tatsächlich nur eine, weil den perfekten Tag, den hast du schon eigentlich beschrieben, wie er bei dir so aussehen könnte. Das wäre eine Abschlussfrage gewesen. Die andere Abschlussfrage, den nenne ich mal den Magic Snap. Heißt, wenn du einmal mit dem Finger schnippst und es ist eine Sache auf der ganzen Welt anders, wo du sagst, das ist der größte Hebel für eine Welt, wie sie der Manuel gerne sehen würde. Das kann in den Köpfen der Menschen sein. Das kann eine Verhaltensweise sein, ganz egal. Was wäre diese eine Sache, wo du sagst, ich glaube, das hätte den größten Impact?
Ich glaube, der größte Impact wäre, wenn wir alle lernen würden, zu lernen, wo liegt die eigene persönliche Kraft? Und diese Kraft zu leben und dann daraus resultierend der ganze Leistungsgedanke und dieser Konkurrenzgedanke wegfallen würde in unserer ganzen Gesellschaft. Das würde, glaube ich, vieles auch auf politischer Ebene, auf Länderebene ganz, ganz viel verändern und dadurch sich so stark in unseren Lebensstil übertragen, dass wir am Ende weniger Stress haben und auch viele Dinge sich anders global verändern würden auf ganz, ganz vielen Ebenen wie werden Lebensmittel angebaut und. Und da würde ich mich eigentlich freuen, weil wenn jeder in seiner Kraft ist und sich dort wohlfühlt, dann würde es auch nicht mehr dieses ganze Gegeneinander geben.
Was glaubst du, was ist eine wichtige Stellschraube, um das mal zu überprüfen, ob man in seiner eigenen Kraft ist?
Das ist eine gute Frage. Sich zu fragen, gefällt es mir, in gefällt mir mein Leben so, wie es jetzt gerade ist oder nicht? Und wenn man da nicht ganz klar sagt, ja, dann würde ich sagen, dann hast du noch ein bisschen Arbeit zu tun. Mhm. Und wenn mich das jetzt jemand fragen würde, dann würde ich sagen, ich bin auch nicht in meiner vollen Kraft. Ja, mhm. Da ist noch viel Potenzial auch nach oben.
Mhm. Ja. Und das schreibe ich auch total. Ja. Das schreibe ich auch. Es gibt, glaube ich, so Lebensbereich, wo man so einen Haken dran macht. Ja. Und so, ja, genau, da bin ich in meiner vollen Kraft. Aber das Leben besteht halt nicht nur aus einem Bereich. Ne?
Ja. Mhm. Ja.
Super spannend, viele Impulse. Ich glaube, es gilt jetzt viel zu reflektieren, auch mal sein eigenes Leben nochmal auf Sicht von Longevity mal kurz nochmal zu überprüfen. Mhm. Und guck gerne vorbei in der Healversity auf Instagram. So viele wertvolle Impulse, die da auch jeden Tag rausgehen. Und ja, danke, dass du da warst. Mega, mega spannend.
Danke dir für die Einladung.
Da sind wir wieder zurück. Wenn dich dieses Gespräch mit Dr. Manuel Burzler berührt hat, wenn du spüren konntest, wie tiefgreifend und transformierend das Verständnis von Manuel über Epigenetik ist, dann lade ich dich ein, noch tiefer einzutauchen. Und zwar mit dem Epigenetik-Coach von Healversity kannst du selbst erfahren, wie Gesundheit auf Zellebene entsteht und ganzheitlich praxisnah und wissenschaftlich fundiert gelehrt wird. Die nächste Ausbildungsrunde startet am 1. Oktober 2025. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme oder zur Veröffentlichung dieser Aufnahme haben wir den 19. September. Heißt, du hast nicht mehr ganz so lange Zeit, also melde dich da sehr gerne. Du hast auch die Möglichkeit, einfach in den Shownotes auf den Link zu klicken. Und ganz neu ist auch die Ausbildung zum Functional Medicine Practitioner. Heißt die erste deutschsprachige Ausbildung nach höchsten US-Standards im Bereich der funktionellen Medizin. Und es gibt nur 150 Plätze, also sei auch da sehr, sehr gerne schnell. Und wenn du in die Welt von Healversity einfach noch mehr eintauchen willst, dann hör auch gerne in den Podcast hinein. Ich durfte dort selbst zu Gast sein in einem ganz, ganz besonderen Gespräch mit Manuel über ein bewusstes Leben, Verbundenheit mit der Natur und innerer Freiheit. Den Link findest du auch da in den Shownotes zu diesem Gespräch bei Healversity. So, ich glaube, jetzt haben wir es. Das war vollgepackt mit echt genialem Wissen und sehr viel Inspiration, wie ich finde. Ich hoffe auch für dich. Und dementsprechend hören wir uns dann nächsten Freitag wieder zu einer neuen Folge des Old Soul Podcasts. Danke, dass du bis hierhin gehört hast. Und ja, guck einfach mal in die Shownotes. Dort sind heute vollgepackte, wertvolle, goldene Links sozusagen für dich abrufbar. Also, alles Liebe zu dir. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Bis dann. Bye, bye.
Hey, Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonder.